Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Danke für die überaus nette und freundliche Frage.
Ja, so sind wir, die Journalisten in der Hauptstadt. Das war der Bundeskanzler vorhin in der Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers. Hier 5 Stockwerke unter uns im Haus der Bundespressekonferenz. Wir sind gleich wieder raufgefahren mit dem Fahrstuhl und faktisch unmittelbar nach dem Ende dieser Pressekonferenz von Olaf Scholz sind wir im Politik-Podcast, Folge 379. Der Kanzler vor der parlamentarischen Sommerpause. Die Bundestagsabgeordneten sind schon zum größten Teil im Urlaub. Aber ein richtiges Sommerloch gibt es eigentlich schon seit langem nicht mehr. Also, was haben wir da erlebt? Wie ist der Zustand der Koalition? Wie führt Olaf Scholz diese Koalition jetzt in diesem Sommer dann in das letzte Jahr dieser Wahlperiode? Das ist unser Thema. Stefan Detjen sagt Hallo zu diesem Politik-Podcast und mit dabei sind
Gudula Geuter. Ich bin hier als Grünen-Watcherin und als diejenige, die sich um Recht und Familie kümmert.
Ja, Jörg Münchenberg, hallo. Bei mir geht es um die Themen Haushalt, Finanzen, Wirtschaft.
Und Katharina Hamburger, ich kümmere mich vor allem um die Union, schaue auf die und habe auch noch das Thema Migration besonders im Blick.
Und ich schaue normalerweise besonders auf den Kanzler und die Außenpolitik und würde mal anfangen in diesem Podcast mit einer These. Was wir da erlebt haben, war der Auftakt des Bundestagswahlkampfes.
Super, wenn das der Bundestagswahlkampf wird, dann wird das sicherlich alle an die Urnen treiben.
Ja, ich würde mal sagen, also Olaf Scholz, das Ganze fing an damit, dass Olaf Scholz erklärte, er kandidiert wieder. Wurde er gleich ein Vergleich mit Biden gezogen? Wie hat er das gesehen? Und macht er es wieder? Ja, er kandidiert wieder, hat er vorher schon mal gesagt. Und ich würde mal sagen, wir haben ein Gespür dafür gekriegt, wie dieser Bundestagswahlkampf wird. Und na gut, noch eine These. Also ich würde sagen, der wird einen erfolgreichen Wahlkampf führen. Ob es dann am Ende reicht, dann, dass er wirklich wieder Kanzler wird. Aber das, was wir da erlebt haben, gibt einen Vorgeschmack auf einen Bundeskanzler, der die SPD nochmal mächtig nach oben ziehen wird, würde ich sagen.
Bei letzterem, also ob es ein erfolgreicher Bundestagswahlkampf wird, ich würde es nicht zwingen zu sehen an dieser Stunt, den die SPD schon mal hingelegt hat, dass sie von 15% auf über 20 gekommen ist. Ob das nochmal gelingt, ist die eine Frage. Und ob sie so geschlossen bleibt, wie der Kanzler angekündigt hat, gerade nach Landtagswahlen, würde ich auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Aber dass man rausgehört hat, was die Themen sind für einen Bundestagswahlkampf, das würde ich auf jeden Fall sehen. Also er hat das Thema Rente ganz bewusst gesetzt. Er hat konsequent davon gesprochen, dass er mit dem Schlendrian der letzten Jahre aufgeräumt hat. Hat er mehrfach gesagt, er hat das Thema Mindestlohn auch nochmal ganz oft betont. Also gerade diese sozialen Themen, die die SPD ausmachen, das sind so Dinge, wo ich sagen würde, das wird im Wahlkampf alles nochmal eine Rolle spielen.
Aber ich fand auch tatsächlich, wie er aufgetreten ist, interessant, weil er war schon, also so wie ich ihn wahrgenommen habe, hat er schon versucht, entschlossen rüberzukommen. Er hat auch nochmal den Satz gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt die. Fand ich bemerkenswert, weil die ganzen Monate ihm ja ständig vorgeworfen worden ist, dass er genau die nicht abliefert. Also das war aus meiner Wahrnehmung schon der erkennbare Versuch, da schon auch ein bisschen knackiger, prägnanter rüberzukommen. Und auch das Wort Klarheit tauchte wirklich sehr oft auf.
Um nochmal zu erklären, warum wir vielleicht das unterschiedlich sehen auf der Grundlage derselben Pressekonferenz. Für mich war das Prägende dieser Pressekonferenz, dass er sich bemüht hat, ruhig, kompetent rüberzukommen, aber eben ausgesprochen ruhig, mit einer jeweils kurzen Darstellung dessen, was alles erreicht ist, aber eben mit der absoluten Betonung auf unaufgeregt. Und das kann langweilig sein, das kann aber natürlich auch gerade so ungefähr, wie hieß es, ein Wahlkampf vorher, Sie kennen mich, kann natürlich auch der Versuch sein, die besondere Kompetenz zu vermitteln.
Ganz genau, würde ich auch sagen. Wir haben erlebt, da setzt einer drauf, die Methode Merkel geht weiter. Das wird natürlich interessant in dem Wahlkampf, weil natürlich auch er drauf setzt, dass der Gegner in diesem Wahlkampf dann Friedrich Merz sein wird, der ja nun mit dem Anspruch auftritt, alles auch gerade kommunikativ anders zu machen als Angela Merkel. Aber Olaf Scholz, das ist diese Methode. Es sind unruhige Zeiten, die Leute wissen nicht, was auf sie zukommt. Es sind Kriege in der Welt und am Ende zahlt es sich aus, ruhig, solide zu führen. Und es reicht, wenn die Menschen sagen, kein Krieg in Deutschland, Arbeitsplatz ist noch da, Sozialsystem funktioniert halbwegs, kann weitergehen, Häkchen, Scholz. Das ist, glaube ich, die Rechnung, die da ist. In der Tat, aber ist es natürlich auch deswegen interessant gewesen, weil wir alle erlebt haben, wenn man sich hier mit Leuten auch in der eigenen Partei, bei ihm in der SPD unterhält, wie groß der Druck auf den Bundeskanzler war nach der Europawahl, nach diesem Desaster, was die da erlebt haben, wie die Finger auf den Bundeskanzler gezeigt haben, wie auch ziemlich offen gesagt wurde, der hat nicht richtig kommuniziert, Wahlabend, Europawahl, Scholz geht durchs Willy-Brandt-Haus, durch die Parteizentrale der SPD, wird gefragt, sagen Sie was dazu? Antwort des Bundeskanzlers, nö. Das ging wirklich sozusagen durch und er musste Zeichen setzen. Das hat er jetzt auch verschiedentlich getan, jetzt mit dieser Sommerpressekonferenz. Das ist ja so das große traditionelle Format, kennen wir von Bundeskanzlern, auch von Angela Merkel immer. Bevor sie in Urlaub gehen, kommen sie nochmal hier in die Bundespressekonferenz und dann geht's anderthalb Stunden, jetzt über anderthalb Stunden lang, alle Fragen können gestellt werden. Aber er hatte jetzt auch nochmal andere Dinge gemacht. Er ist in Podcast gegangen, Hotel Matze, so ein Format, wo er nochmal auch ein anderes Publikum ansprechen wird, wo er geduzt wird die ganze Zeit. Olaf, bist du erschöpft? Wird er da als erstes gefragt, Antwort, ich schlafe normal und so. Da ist er natürlich auch nicht ganz anders, aber er sucht diese anderen Kommunikationsformen und weiß, dass er damit auch nicht nur eine Notwendigkeit in diesem Wahlkampf, sondern auch eine Erwartung der eigenen Partei erfüllt.
Ich glaube aber gerade dieser Versuch, jetzt geht's wie mit Merkel weiter, ich weiß nicht, ob das so funktionieren kann, weil er natürlich 2021 gestartet ist, aus der Merkel-Zeit heraus, als Konkurrenz eine völlig entleerte CDU hatte, die nicht wusste, wo sie hinsteuert, die nur noch darauf gesetzt hat, wir haben ja irgendwann mal mit Merkel Erfolge gehabt. Und man diesen Scholz auch als Kanzler in dieser Führungsrolle noch nicht so kannte. Und das hat sich natürlich jetzt geändert in den vergangenen 4 Jahren. Man hat gesehen, wie er agiert, wie er in Krisen agiert, wie er versucht, Dinge zu erklären oder halt auch nicht erklärt. Also es gab ja heute in dieser Pressekonferenz auch so einen Moment, wo er sagte, ich freue mich ja, wenn ich mich mal hinsetzen kann und Dinge mal erklären kann. Das ist natürlich auch eine Botschaft zu sagen, ich bin doch gar nicht der, der nicht kommunizieren kann. Aber in den letzten 4 Jahren haben natürlich auch Leute gesehen, dass es vielleicht nicht so funktioniert. Und ich habe mich an der einen oder anderen Stelle gefragt, ob gerade in dieser PK ein Bürger, der zum Beispiel besorgt ist wegen der Langstreckenraketen, ob der jetzt da rausgeht, das vielleicht im Fernsehen verfolgt hat und gesagt hat, jetzt hat er mich aber beruhigt.
Ja, ich glaube, es hat sich eine Sache geändert natürlich für ihn, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr sind wir in diese Sommerpause gegangen. Da gab es die schwierige Verabschiedung des Heizungsgesetzes, den langen Streit auch in der Koalition. Und es gab noch einmal den Versuch von Olaf Scholz zu sagen, nach der Sommerpause muss alles besser werden, kein Streit mehr. Und er hat das zum Maßstab seiner Führungsstärke in der Koalition gemacht. Und noch am Ende der Sommerpause haben wir gesehen, das Ganze geht nicht auf, die streiten weiter. Jetzt geht er in diese Sommerpressekonferenz und sagt ganz offen, das wird sich nicht ändern. Er hat vom Pulverdampf gesprochen, der da in der Luft ist, der sich nicht verzogen hat, der, so hat er das beschrieben, die Leistungen seiner Koalition vernebelt, aber er hat auch überhaupt keine Erwartung mehr geweckt, dass sich das ändern wird.
Vollkommen zu Recht. In der Pressekonferenz sind ja auch so ein paar Themen angesprochen. Katharina, du hast auch gerade gesagt, mit den Raketen. Wir haben also Rolf Mützenich, der da schon wieder vor ein paar Tagen die Frage aufgeworfen hat, ist das alles so klug? Ist das gut kommuniziert worden? Auf den Haushalt kommen wir auch noch zu sprechen. Also wir gehen jetzt da, glaube ich, in eine Sommerpause rein, die extrem unruhig wird, weil so viele Fragen nicht geklärt worden sind. Also da habe ich mich schon auch ein bisschen gefragt, also da versucht er so von sich auch ein Bild zu malen und diese Ampel, wo er meinte auch, wir stehen alle geschlossen hinter diesem Haushalt, wo vollkommen absehbar ist, da warten so viele Fallstricke noch, da wird ein Gerumpel jetzt im Sommer sein, das wird auch noch ziemlich unruhig für
die Ampel. Das solltest du an der Stelle wirklich erklären, denn da haben wir ja noch vor, man muss was sagen, Tagen, also vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, bricht die Koalition da dran, kommen die überhaupt geschlossen in die Sommerpause rein? Und jetzt ist die Frage, Jörg, du verfolgst das sehr intensiv, kommen die geschlossen aus der Sommerpause raus und ist das nach wie vor ein Punkt, das existenziell ist für dieses Regierungsbündnis?
Also ich glaube tatsächlich, dass der Haushalt ist natürlich essentiell für diese Ampel. Das sieht man ja auch daran, dass die allein ja Monate gebraucht haben, um überhaupt dieses Paket zu schnüren. Da war ja Anfang Juli dann nach einer langen Nachtsitzung, wobei es natürlich auch ein bisschen Inszenierung war, glaube ich, kam ja dann der Durchbruch, dass der weiße Rauch da aufgestiegen ist. Aber es gibt eben noch viele, viele Einzelpunkte, die offen sind. Da ist eine globale Minderausgabe von 8 Milliarden Euro, wo vollkommen unklar ist, ob das, was die Ampel sich da ausgedacht hat, wie man das lösen will.
Musst du den Begriff globale Minderausgabe nochmal erklären?
Genau, das stimmt natürlich. Also globale Minderausgabe, kann man so sagen, ist eine Art Platzhalter für eine Deckungslücke im Haushalt, die eben noch da ist, die man versucht sozusagen im Verfahren zu stopfen. Manchmal ist es so oder sehr oft ist es so, dass die Ministerien ja nicht alles ausgeben. Insofern kann man einen Teil dadurch einfach stopfen, indem man Mittel verwendet, die nicht ausgegeben werden. Aber jetzt ist das Loch so groß, nämlich insgesamt 16 Milliarden Euro, dass man einen Teil durch umstrittene Maßnahmen versucht, noch zu stopfen.
Was würdest du da besonders sehen, wenn du sagst umstrittene Maßnahmen?
Naja, also es sind drei. Da geht es um die Autobahn GmbH und die Deutsche Bahn. Die kriegen keine Zuschüsse mehr wie bislang, sondern kriegen jetzt Kredite. Und da weiß man nicht, ob das wirklich rechtlich sauber zulässig ist. Und es gibt noch übergebliebene Mittel bei der KfW, der Förderbank der staatlichen. Die waren eigentlich für die Gaspreisbremsen da und die sollen jetzt umgewidmet werden sozusagen, also sie sollen verwendet werden für was anderes. Und da erinnern wir uns natürlich alle an das Urteil Bundesverfassungsgericht, 16 Milliarden, die Umwidmung aus dem Klimatransformationsfonds, die das Bundesverfassungsgericht ja gekippt hatte. Also da ist einfach noch viel Unsicheres und dann, gut, ich will jetzt nicht zu sehr in die ganzen Haushaltsdetails reingehen, aber es gibt so ein paar Annahmen insgesamt auch, wo man sich schon fragen muss, auch mit dem Wachstumspaket, da erwartet man Steuermehreinnahmen von 6 Milliarden Euro, das ist noch gar nicht umgesetzt. Also da sind viele, viele Punkte und natürlich dann das große Oberthema Schuldenbremse, habe ich noch gar nicht angesprochen. Also auch da wartet einfach noch unglaublich viel Konfliktstoff, weil die SPD da auch bei dem Thema Schuldenbremse einfach nicht locker lassen wird.
Und gleichzeitig ist so ein Thema wie die Schuldenbremse ja eigentlich erstmal abgeräumt, auch wenn die SPD das immer wieder aufmachen wird. Naja, das wird sich an den Inhalten jetzt zeigen. Also das, was jetzt passieren wird, ist, die Abgeordneten gehen in die Sommerpause und gucken sich in der angeblichen Pause ganz genau ihr jeweiliges Dossier an, den Teil, in dem sie Politik machen, und überlegen sich, wo sie kämpfen. Und das betrifft am wenigsten die Fragen sozusagen der Haushaltswahrheit und Klarheit, die du gerade angesprochen hast. Das muss natürlich geklärt sein, der muss auf sicheren Füßen stehen. Das ist aber ja nicht das, worüber die Abgeordneten dann streiten werden. Und dann ist die Frage, ob sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, zurechtkommen, um am Schluss so rauszukommen, dass sie sagen, das ist ein Haushalt, den ich vertreten kann. Und da bleibt dem Bundestag ja relativ wenig Spielraum. Das heißt immer, der Haushaltsgesetzgeber ist der Bundestag und das ist das Königsrecht des Parlaments. Und das ist auch so, aber es ist zum Teil natürlich Theorie, weil die Spielräume einfach sehr gering sind. Und da ist eben die große Frage, wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Auswärtigen Amt? Wie sieht es aus mit der Entwicklungspolitik? Wie sieht es aus mit der Verteidigung? Also die bekannten Dossiers, wo man weiß, da haben zum Teil auch eben die Ampelparteien unterschiedliche Schwerpunkte. Wie weit gehen die in den Streit? Und da kann es natürlich sein, dass insbesondere die SPD nochmal die Frage aufmacht, Schuldenbremse, weil sie sagen, wir kommen so einfach nicht zurecht. Es gibt noch einen anderen Punkt.
Das wäre das Ende der Koalition.
Das wäre das Ende der Koalition. Und wir hatten ja kürzlich einen Haushaltspodcast, schon unterschiedliche Prognosen am Ende, ob das sein kann oder nicht. Ich glaube, die Frage Ende der Koalition.
Also kann man durchscrollen, wer es genauer wissen will. Da gibt es einen Podcast vor 3 Wochen, glaube ich,
Fünfter.
Zum Thema Haushalt.
Und Ende der Schuldenbremse hieße ja in dem Fall Notlage, weil eine Reform sowieso ausgeschlossen wäre.
Genau, also Reform ausgeschlossen, weil es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die gibt's nicht, aber die Notlage, und das fand ich halt, war ja schon auch interessant, Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, hat am Tag der Einigung, also Anfang Juli, kam er ja morgens, dann gab es die Sondersitzung der Fraktionen und hat ja gleich gesagt, das bleibt auf der Tagesordnung, es bleibt eine Option. Er hat jetzt vor ein paar Tagen nochmal nachgelegt, hat es nochmal betont. Und auf der anderen Seite fand ich heute bemerkenswert, der Kanzler, der ja nochmal ausdrücklich gesagt hat, diese Haushaltstricks, diese vermeintlichen, die haben wir ja alle gemeinsam beschlossen. Da stehen wir alle als Ampel dahinter. Das kann man schon auch verstehen. So die freundliche Mahnung an die Koalitionspartner, denkt dran, das ist unser gemeinsames Baby, das bin nur ich, weil diese ein paar Ideen stammen tatsächlich aus dem Kanzleramt. Aber das war ja schon nochmal auch die Aufforderung, Leute, das ist unser Projekt, das müssen wir zusammen durchziehen.
Und wenn man dann da sitzt und über die wenigen Spielräume, die man ohne solche Veränderungen der Schuldenbremse noch hätte, nachdenkt, dann gibt es hier nochmal einen Sonderpunkt, der kann das Ganze verschärfen, der kann aber auch die Parlamentarier möglicherweise zusammenschweißen. Es gibt nämlich ein Phänomen, das, soweit ich das hören kann, konnte wirklich viele ärgert. Es gibt nur, wie ich gesagt habe, relativ wenig Spielraum für das Parlament, überhaupt noch Akzente zu setzen. Dafür gibt es einfach nicht viel Geld. Und nun gibt es aber in diesem Entwurf etwas, was es immer wieder gibt, nämlich zum Beispiel, dass die Nothilfe des Auswärtigen Amts zusammengestrichen wird. Da rechnet man damit, dass der Bundestag das schon ausgleichen wird. Dasselbe bestimmte Teile des Entwicklungsetats. Und das fand ich den Gipfel, es steht sogar in der Pressemitteilung des Innenministeriums zu den gekürzten Integrationskursen. Naja, nee, die sind nicht gekürzt, das kann ja der Bundestag nochmal oben drauflegen. Mit anderen Worten, man nimmt hier dem Haushaltsgesetzgeber nochmal ordentlich an Spielraum, damit die dann möglichst wenig eigene Akzente noch setzen können. Und das hat es auch in der Vergangenheit immer gegeben, gerade zum Beispiel bei der Nothilfe. Nur noch nie so viel wie heute. Und da bin ich gespannt auf den Effekt, ob das nicht auch dazu führt, dass das zusammenschweißt.
Was man im Zusammenhang damit ja auch nicht vergessen darf, mit dieser Haushaltsdebattenfrage, und das ist ja, was es in der Pressekonferenz heute ja auch des Öfteren eine Rolle gespielt hat, ist dieses Wachstumspaket, das ja mit dem Haushalt zusammengehört. Und da war ja auch interessant, wie der Bundeskanzler das als, na, das ist, ich meine, ist ja klar, dass er das tut, aber das tolle Paket, das man jetzt da geschnürt hat und da stehen wir alle dahinter und das wird was bringen. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, naja, also als so gesichert, also erstens kann man nicht sagen, wie viel bringt es tatsächlich am Ende des Tages, ist ja immer so ein bisschen Prinzip Hoffnung. Und zweitens, wie viel wird davon noch aufgemacht durch die Länder, aber auch möglicherweise durch den Bundestag, wenn man da mal zuhört, was die SPD in Sachen Bürgergeld vielleicht doch nicht möchte, was sich die Bundesregierung so vorstellt. Oder
Steuerrabatte, die geplant für die ausländischen Facharbeitskräfte.
Zum Beispiel so, solche Dinge.
Das wo sind ja so der Arbeitsminister gleich gesagt hat, also da hat er noch erheblichen Redebedarf. Also das ist auch so ein Punkt, da werden wir noch viele, viele Debatten erleben. Und wie gesagt, das muss ja alles noch in Gesetze gegossen werden. Da ist noch viel, ich sag mal, Luft irgendwie, dass da noch ordentlich raucht in der Ampel.
Wenn wir jetzt vorausschauen auf diese nächsten Wochen, parlamentarische Sommerpause, da ist das ja nicht so, dass die Abgeordneten alle am Strand liegen. Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat mal gesagt, nicht so weit rausschwimmen. Kann auch sein, dass es mal Sondersitzungen gibt. Ist jetzt im Moment nicht absehbar. Aber was die vor allen Dingen machen, ist ja dann in ihren Wahlkreisen sein. Da findet sozusagen die Erdung statt. Da treffen die ihre Wählerschaft, ihre Parteibasis. Und auch für uns ist das manchmal die Möglichkeit, dann da mitzureisen oder hinzugehen und zu beobachten, was da für Gespräche stattfinden bei diesen sogenannten Sommerreisen. Das ist ja ganz interessant, Gudula, du hast jetzt schon eine mitgemacht bei den Grünen und kannst von da vielleicht schon mal ein Stimmungsbild zeichnen. Erzähl uns mal, wo du da unterwegs warst und was du da für einen Eindruck bekommen hast, vor welchen Herausforderungen die jetzt stehen, wenn die in diese Zeit gehen, die ja auch bedeutet, das ist eine Zeit, wo die Abgeordneten für die Fraktionsführung nicht so einfach zu erreichen sind. Da sind die erstmal weg von der kurzen Leine.
Ja, deswegen war das, glaube ich, auch für alle Parteien total wichtig, dass dieser Haushalt erstmal schon mal steht und dass die Fragen, die die Abgeordneten über diese Zeit hinweg bekommen, nicht sind, dass sie verteidigen müssen, was sie in dem Moment noch nicht wissen, wie sie es verteidigen sollen. Ich war 2 Tage mit Robert Habeck unterwegs und war dann mit Katharina Dröge unterwegs, der Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen, und zwar tatsächlich auch an Orten, die für sie keine Wohlfühlorte in erster Linie waren. Was aber vor allem eben währenddessen...
Was sind das denn für Orte?
Das ist zum Beispiel Cottbus, wo es um den Transformationsprozess ging und wo man jetzt nicht durchweg begeisterte Grünen-Anhänger hatte, die da saßen und über die Vorstellungen gesprochen hat, wie Transformation da aussehen kann, zum Beispiel die Betriebsräte des Energieunternehmens LEAG dort. Nein, aber was vor allem einfach zeitlich zusammenfiel mit dieser Reise, ist, dass währenddessen die Grünen verkündet haben, was das Ergebnis ihres, wenn man so will, was es meines Erachtens im Ergebnis nicht ist, Neuaufstellungsprozess verkündet haben. Und das war eben auch interessant, währenddessen mit Basisgrünen an ganz verschiedenen Orten sprechen zu können, also tatsächlich mit einfachen Mitgliedern, mit Landtagsabgeordneten, mit Kreisvorsitzenden, über diesen Prozess einer Rückmeldung zu ja wirklich katastrophalen Wahlergebnissen für die Grünen bei der Europawahl. Sehr grob gesagt haben die sich halbiert, also von 20,5 auf 11,9%. Und da ist eben die Frage, und das ist eben auch eine Frage der Neuaufstellung jetzt für den Rest der Laufzeit der Koalition und vor allem dann aber auch für den Bundestagswahlkampf, wie man damit umgeht, weil sie eben massiv verloren haben bei der Kernwählerschaft. Also das weiß man deswegen, weil sie unter ihre angebliche Kernwählerschaft gerutscht sind, aber eben auch an die CDU zum Beispiel sehr massiv verloren haben und das heißt eben auch in der Mitte verloren haben. Und da gab es jetzt natürlich aus beiden Lagern Leute, die gesagt haben, ich habe es euch immer gesagt, wir müssen das entweder so oder entweder so machen. Und das wurde jetzt erstmal abgeräumt. Das haben die Parteivorsitzende Ricarda Lang und Omid Nuripur verkündet. Es bleibt bei dem Versuch, beide zu erreichen, die Kernklientel und das, was man versucht, wie es immer heißt, in die Mitte auszugreifen. Das heißt also eben durchaus auch an die bürgerliche Mitte zu gehen. Und gut, dann gab es noch andere Ergebnisse, wie wir wollen mehr zuhören und wir wollen uns auch wieder mehr auf das Kernthema Klima konzentrieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben erstmal dieses, es gibt sozusagen keine Radikalisierung der Partei und es gibt gleichzeitig ja für die Grünen eine andere Grundentscheidung, nämlich es wird jetzt rauslaufen auf den Kanzlerkandidaten Robert Habeck, der ist noch auf kein Schild gehoben und hat sich selber noch nicht wirklich beworben um das Amt, aber es wird darauf rauslaufen. Und das ist eben eine Personalie, die steht für Pragmatismus und der wirklich exponierter Vertreter des Realo-Flügels ist. Und deswegen kann man, glaube ich, unter dem Strich sagen, für die Frage, wie geht das weiter in der Koalition, dass aus der Ecke eine Unruhe, die da hätte reinkommen können, unter dem Strich eben nicht reinkommen wird. Und was das dann für die Partei heißt, da wird es, glaube ich, noch sehr, sehr viele Diskussionen geben. Weil zum Beispiel jetzt die Ansage ist, ein Beispiel von ganz vielen, da heißt es, wir müssen klarer uns auch bekennen und weniger Formelkompromisse eingehen. Deswegen müssen wir sagen, in der Migrationspolitik und was Asyl betrifft, einerseits wir stehen zur Seenotrettung, andererseits wir stehen dazu, dass nach schweren Straftaten und bei Gefährdern abgeschoben wird. Was das ist, was Sie immer gesagt haben. Das heißt, der Versuch, das umzusetzen in Politik, das wird jetzt, glaube ich, gerade in nächster Zeit auch nochmal schmerzhaft. Aber das sind eben keine Sachen, die jetzt unmittelbar den Kurs der Koalition betreffen.
Ja, aber ich finde schon auch, was du erzählst von den Grünen, Gudula, also es ist tatsächlich schon so, ich meine, du hast den Wirtschaftsminister angesprochen, ich meine, das ist schon ein Ultra-Pragmatismus, den er da an den Tag legt. Absolut. Und das wird ihm ja auch sehr oft, gerade vom linken Flügel, auch vorgeworfen. Und ich glaube, da unter der Decke, da brodelt dann auch schon einiges. Also, tatsächlich war schon auffällig, dass die Grünen es geschafft haben, so meiner Beobachtung jetzt in den letzten Wochen, dass man doch relativ geschlossen aufgetreten ist, auch bei diesem ganzen Gezerre um den Haushalt, war es ja vor allen Dingen ein Streit zwischen SPD und FDP. Die Grünen waren da so ein bisschen in der Beobachterrolle. Da sind sie, glaube ich, ein bisschen stolz drauf, dass sie es geschafft haben, da relativ geschlossen aufzutreten und dann nicht ständig neues Öl ins Feuer zu gießen. Aber also ob gerade Robert Habeck nicht doch immer wieder auch anecken wird, auch was sein Verhältnis geht zur Union, wo er ja auch einen unglaublich pragmatischen Kurs letztlich fährt und sagt, er hält sich das durchaus offen, er kann sich das alles vorstellen. Also da bin ich mal gespannt, ob das auch irgendwie der Partei alles...
Weil es ihnen nicht gelingt, ihr Kernthema Klima in die Öffentlichkeit zu bringen. Klar. Das ist ja auch immer interessant, wenn wir jetzt so eine Pressekonferenz erleben, wie diese lange Pressekonferenz von Olaf Scholz. Welche Fragen werden nicht gestellt? Keine einzige Frage zum Thema Klimaschutz. Keine. Das ist ein Indikator dafür, dass das Thema aus der Öffentlichkeit raus ist, dass das im Moment keine Rolle spielt und die Grünen dann eben auch auf andere Themen setzen müssen, weil sie, das ist meine Wahrnehmung, weil das eine traumatisierte Partei ist. Die sind durch diese Heizungsdiskussion dermaßen traumatisiert, dass ihnen da was passieren kann, womit sie einfach nicht gerechnet haben, dass sie auf einmal zu den Buhmännern und Buhfrauen der Nation werden. Und davor haben die eine wahnsinnige Angst. Naja, und auch das erklärt diese Entscheidung für Habeck jetzt.
Na, aber gleichzeitig haben sie ja gesagt, sie wollen wieder das Meer nach vorne bringen, das Thema Klimaschutz.
Ja, das sagen die, aber das will ich jetzt auch nicht mal sehen.
Sie hätten auch was anderes sagen können. Das Thema Klimaschutz ist ein Habeck-Thema. Sie hätten auch sagen können, wir bringen die Frage Migration, Seenotrettung und wir bringen die Frage Soziales mehr in den Vordergrund. Das haben Sie nicht gesagt.
Ja, Migration können Sie auch nicht informieren.
Aber muss ich nicht das Thema Klima setzen, weil es eines der wenigen Kernthemen ist, wo man sich bei den Grünen wirklich auch noch einig ist, während bei allem anderen ist die Partei ja teilweise fast zerreißt, oder? Also bei der Migration ist es doch ein Riesenstreitthema.
Haben Sie Ihre Identität aufgegeben aus der Angst davor, sich zu zerreißen darüber? Und das haben wir jetzt auch gesehen, wie Scholz das Thema Migration setzt. Scholz setzt das Thema Migration jetzt auch in dieser Pressekonferenz wieder im Stil von "Ich bin der Abschiebekanzler". Das war ganz klar. Er hat das Thema immer wieder aktiv reingebracht, immer wieder mit der Botschaft, unter meiner Führung wird jetzt endlich konsequent abgeschoben. Der riecht natürlich auch mit dem Blick auf andere Länder, mit Blick auf das, was in Frankreich los war, mit Blick auf das, was in den USA los ist zurzeit, dass das ein ganz entscheidendes Thema ist. Und da baut er jetzt eine Schutzmauer auf davor.
Jetzt wollen wir nicht nur über die Grünen reden. Ich wollte nur eben auch gerade mit diesem Punkt Migration nochmal als Beispiel antworten, Jörg, was du gesagt hast, weil ja klar, natürlich ist das so. Das ist ein großes Konfliktpotenzial bei den Grünen, dass sie jetzt eine Führungsfigur haben, die eben vor allem für einen Teil dieser Partei steht. Auch damit keine Doppelspitze, was diese Funktion betrifft. Und da hat die Partei in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel mitgemacht. Und zwar oft wirklich mit der Erpressung, dass sonst die Führungsfiguren beschädigt werden. Und das wird nur noch so und so lange funktionieren. Also insofern, ich bin auch gespannt. Wir sind beim Ausblick nicht nur auf die Sommerpause, auch auf den dann folgenden Wahlkampf. Ich bin da auch gespannt, was da noch passiert.
Um auf das Thema Migration nochmal zu kommen, das Stefan ja jetzt angesprochen hatte. Ich fand das auch interessant, wie der Scholz da aufgetreten ist. Es ist nicht neu, dass er diesen harten Law-and-Order-Migrationskurs fährt, was auch sicher Teile seiner Partei so mitgehen werden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich alle tun würden, hinter vorgehaltener Hand. Gerade dieses Abschiebethema, dann fiel ja auch der Satz, wir suchen uns aus, wer zu uns ins Land kommt.
Abschiebethema, muss man dazu sagen, war das Thema, nachdem es eine Gerichtsentscheidung gibt zur Situation in Syrien, dass er sich sehr nochmal gestellt hat hinter Abschiebung von bestimmten Leuten auch nach Syrien und Afghanistan und das verbunden hat mit der Frage Fachkräfteeinwanderung und da in dem Zusammenhang das so verknüpft hat, können wir uns die Leute aussuchen? Ja, wir können uns
und
die Leute aussuchen.
Auch darauf hingewiesen hat, wie viele Leute jetzt abgeschoben werden und dann versucht hat, sich auch nochmal quasi als derjenige darzustellen, der das im Gegensatz zur Wir schaffen das Kanzlerin jetzt auch tatsächlich angeht, aus seiner Sicht. Also dieser vorhin zitierte Schlendrian fiel da sehr oft, da hätte die vorherige Bundesregierung ja nichts gemacht und er hätte dieses und jenes. Mhm. Vorangetrieben, das muss man, glaube ich, nochmal sehr kritisch betrachten.
Eine Bundesregierung, der er angehört.
Ja, genau. Und auch das, was er sich jetzt auf die Fahne schreibt, würde ich sagen, muss man, glaube ich, nochmal sehr im Detail anschauen, ob das wirklich auch alles so ist, wie er das tatsächlich darstellt. Aber da merkt man schon, was er für einen Kurs fährt. Und ich bin sehr gespannt, wie das sich dann im Wahlkampf niederschlägt. Gerade eben, wenn man dann die Grünen auch nochmal als Gegenpart hat, wenn man die Union als Gegenpart hat, die ja versuchen wird, gerade bei diesem Thema die SPD zu treiben. Es ist genauso, wie sie es tun wird beim Thema Bürgergeld.
Das, auch sagen, das war ja heute auch in dieser Pressekonferenz, gab es ja mehrere Nachfragen danach und das ist natürlich gerade für die SPD ja ein durchaus heikles Thema, aber auch da hatte ich heute den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass er eher die Härte betont. Also es war mehr so, er hat dann erzählt von diesem einen, mit dem er gesprochen hat, der von seinem Bruder erzählte, der da in der sozialen Hängematte liegt. Und ich fand, also er hat plötzlich so diesen Sanktionsteil des Bürgergeldes so meiner Beobachtung nach stärker betont als dieses ganze andere. Wir müssen Menschen eben auch helfen, dann aus ihrer Lage entsprechend rauszukommen. Und es gibt ja sowieso den Trend im Augenblick, dass das Bürgergeld eigentlich so ein Stück weit fast zurückfällt hinter Hartz IV, weil die Maßnahmen mittlerweile, die Sanktionsmöglichkeiten so verschärft werden. Und das ja alles mit einer SPD, die ja mit dem Bürgergeld eigentlich ihr Trauma verarbeiten wollte, was mit Hartz IV da eingetreten ist. Also fand ich auch bemerkenswert, auch da so eine gewisse Schärfe plötzlich bei dem Kanzler wahrzunehmen.
Ich fand an einer anderen Stelle diese Schärfe noch auffälliger. Und zwar ging es da um den Kinderzuschlag. Dazu muss man sagen, diesen Kinderzuschlag bekommen Leute, die nicht im Bürgergeld sind, sondern die nur so wenig verdienen, dass sie dann durch die zusätzlichen Kosten, die die Kinder verursachen, dann eben zu wenig Geld haben. Und da hat er gesagt, meine Lieblingsleistung, und hat immer wieder von den fleißigen Menschen gesprochen, die diese Leistung bekommen. Und das kann man natürlich auch umgekehrt lesen. So ungefähr das, was andere Familien mit Kindern bekommen, heißt das dann, die sind nicht fleißig. Oder also das war eine Schärfe in der Akzentuierung auch. Das war alles ganz freundlich und positiv gesagt, aber ich fand, man kann das auch eben als eine, in diesem Kontext Bürgergeld, als eine Schärfe lesen.
Naja, ich glaube, das hat was mit dem Blick des Bundeskanzlers auf diese Gesellschaft, so wie sie sich darstellt, zu tun. Die Gesellschaft in diesen Zeiten. Der Sprecher von Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, hat, glaube Anfang dieser Woche in der Regierungspressekonferenz erzählt, dass Olaf Scholz das Buch Hillbilly Elegy von J.D. Vance gelesen hat und hat noch extra hinzugefügt, er hat das ja gern gemocht. Das ist dieses Buch, 2016 erschienen, in dem J.D. Vance von seiner eigenen Jugend im amerikanischen Rust Belt in den Appalachians erzählt, fürchterliche Familienverhältnisse, Alkohol, Gewalt in einer verarmten und vernachlässigten Gegend Amerikas. Und Hebestreit erzählte dann noch dazu, dass Scholz jetzt Vance im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen hat. Dieser J.D. Vance, der von einem Autor eines Buches wurde, das gerade bei Liberalen viel gelesen wurde, als Schlüssel zum Verständnis der Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft jetzt zum Running Mate von Donald Trump wird. Und ich glaube, das ist so ein Hinweis darauf, wie der Scholz die Welt, Gesellschaften und Politik wahrnimmt. Er hat diesen J.D. Vance gelesen, er hat da was gelernt über die Vernachlässigung von Teilen einer Gesellschaft, die dann sich auf einmal radikalisieren. Ich glaube, das prägt den und die spricht er an mit diesen Themen und die spricht er besonders an mit seiner Akzentuierung dieses Migrations-, dieses Abschiebethemas, obwohl er zugleich ein Bundeskanzler ist, der schon seit seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister sehr genau weiß, es gibt auch ein anderes Phänomen, das er zurzeit beobachten kann, nämlich, dass sich Teile der Migrationsgesellschaft, der jüngeren Migranten, gerade massiv von unserer Gesellschaft abwenden, dass die verloren gehen gerade. Aber er weiß, wo die entscheidenden Wählergruppen sind und denen wendet er sich zu.
Wobei ich tatsächlich sagen würde, Stefan, also da gibt es trotzdem, glaube ich, zwei Aspekte, die auch wichtig sind. A, das Bürgergeld, was die Kosten angeht, geht durch die Decke. Das heißt, es gibt richtig ein haushalterisches Problem. Das heißt, sie müssen daran, sie tun das ja jetzt auch. Das ist ja auch Teil des Wachstumspakets, dass man eben die Sanktionen verschärft. Also insofern ist da auch ein monetäres Problem, was dem Kanzler auch schon gefährlich werden könnte, weil es den Haushalt akut bedroht. Und das Zweite ist, dass es auch für die SPD ein Problem ist, weil der Vorwurf von wegen Lohnabstandsgebot und dass eben die Bürgergeldempfänger sozusagen alimentiert von der oder unterstützt von den Sozialdemokraten sich dann faulen Lenz machen und dass sich viele Leute darüber aufregen über das Bürgergeld. Also ich glaube, das ist schon auch ein Problem für die SPD, was vielleicht der Kanzler jetzt auch erkannt hat und deswegen auch diese schärfere Akzentuierung da stattfindet.
Ich weiß gar nicht, ob es so neu bei ihm ist. Also dieses, ne, diese Frage des Leistungsträgers und gerade auch derjenige, der nicht im akademischen Beruf gearbeitet, was er heute ja auch nochmal betont hat. Wir als Studierte können doch nicht einem, der 45 Jahre gearbeitet hat, sagen, deine Rente ist jetzt weniger oder du musst länger arbeiten oder was auch immer. Also dafür mehr Respekt aus dem alten Wahlkampf jetzt mal genommen. Und dieses Bürgergeldthema, da weiß er natürlich auch, dass das von der Union massiv gespielt werden wird. Das passiert ja jetzt schon, dass gesetzt wird, der Spin, gerade das, was du jetzt erläutert hast, Jörg, die SPD ist nicht mehr für ihre klassische Stammwählerschaft da, für die klassischen Arbeiter, die gehen zur AfD, beziehungsweise gehen sie vielleicht dann zur CDU, aber eben nicht mehr zur SPD und die kommt der SPD abhanden und da wird die Union immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, wir sind diejenigen, die sich ja eher um die Leistungsträger kümmern, um diejenigen, die arbeiten. Und da fand ich auch interessant, der Scholz, der ja sonst relativ unpersönlich ist, aber da hat er ja so eine Sache erzählt, ganz am Ende, dass er da bei einem war, der sich über seinen Bruder aufgeregt hätte, der ja den ganzen Tag nicht hochkäme und nicht arbeitet und das würde den ärgern und das ärgert mich auch, hat dann der Scholz gesagt. Also das nochmal speziell anzusprechen und das wird diesen Wahlkampf, denke ich, auch nochmal prägen.
Ja, aber da ist es natürlich auch eine Gratwanderung und das finde ich eben auch gerade sehr spannend zu beobachten. Jörg, du hast gesagt, das Trauma, das man mal bewältigen wollte in der SPD, das wollte man ja auch dadurch bewältigen, dass man das zum Beispiel Bürgergeld genannt hat. Das heißt, dass man das Stigma, das auch mit Hartz IV für die Empfänger verbunden war, eigentlich weghaben wollte. Neuanfang mit einer neuen positiven Erzählung, die eben auch für die Förderung dahinter steht und so weiter. Was man jetzt auch von Seiten der SPD im Prinzip völlig abgeräumt hat, indem selber solche Konnotationen damit reinkommen. Das trifft natürlich auf eine Stimmung, die das eben aus der Sicht vielleicht einer bestimmten Wahlkampfaufstellung dann auch nötig macht oder sinnvoll macht. Aber diese Karriere des Themas innerhalb kürzester Zeit, das ist gerade mal vor anderthalb Jahren eingeführt worden, ist schon beachtlich.
Noch eine andere Beobachtung. Fragen, die nicht vorkamen. Thema Ukraine. Keine Frage zum Thema Ukraine. Katharina, wir haben danach vorhin noch unten im Atrium vor der Bundespressekonferenz mit einer ukrainischen Kollegin gesprochen, die gerade ihre Berichte tippte und sagte, sie hätte gerne noch gefragt, kam aber nicht mehr dran. Jahrelang wird dieser Kanzler getrieben mit dem Thema Waffenlieferungen. Kampfpanzer, Taurus, taucht nicht mehr auf. Meine These wäre, er hat die Öffentlichkeit auch mit seinem Kommunikationsstil erfolgreich zermürbt bei dem Thema. Kein Mensch erwartet mehr, dass da etwas anderes kommt als die vorformulierten Textbausteine, wie viele Waffen er geliefert hat und so weiter. Aber er sagt, in seinem nächsten Wahlkampf wird wieder das Friedensthema plakatiert werden.
Das finde ich auch interessant, dass er das nochmal so auch ausgesprochen hat. Klar, und das will ich auch, dieses Friedensthema.
War ja eine Beobachtung, weil gerade im Europawahlkampf, dass er genau viele Beobachter auch gesagt haben, genau das ist mir um die Ohren geflogen.
Natürlich, auch innerparteilich.
Ist das kritisiert worden?
Natürlich auch in der Koinzidenz. Er plakatiert Frieden und verkündet zugleich die Entscheidung, es kann jetzt auch mit deutschen Waffen auf russisches Gebiet geschossen werden. Das passte nicht richtig zusammen, aber er wird daran festhalten, und zwar auch aus einem innenpolitischen Kalkül, nicht mit Blick auf das, was in der Ukraine wirklich los ist, sondern weil er weiß, das ist ein mobilisierendes Thema. Es gab ja noch eine zweite Antwort auf eine Frage von Thilo Jung, der gefragt hat nach den amerikanischen Raketenstationierungen, und Scholz umarmt die Frage geradezu. Das ist eine wichtige Frage. Lassen Sie mich dazu sagen, und dann fängt er auch mit Parallelen zur Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren und so weiter. Also da spürt er, da ist auch gerade in dieser sozialdemokratischen Klientel ein Thema, das er anrühren kann, mit dem er mobilisieren kann.
Wobei man nochmal, glaube ich, dazu sagen muss, Frieden haben im letzten Wahlkampf viele plakatiert und werden auch wieder viele plakatieren und meinen damit grundsätzlich Unterschiedliches. Und das hat er eben auch nochmal betont, dass für ihn Frieden eben auch bedeutet, dass man verhindern muss, dass Putin und so weiter. Also das heißt, dass das eben nicht heißen soll, Friedensgespräche um jeden Preis und im Zweifel den Preis der Unterwerfung der Ukraine. Also das nur noch mal für dieses, wenn man Frieden plakatiert, ist das voraussetzungsreich.
Was ich gern noch mal ansprechen würde, und vielleicht hast du eine Einschätzung, Stefan, dieses Ganze, das hängt jetzt da auch mit zusammen, dieses ganze außenpolitische Thema hat nicht so groß eine Rolle gespielt heute, hat aber eine Rolle gespielt, gerade das Verhältnis zu den USA. Am Schluss kam noch mal eine Frage zu China, auch Russland hat eine Rolle gespielt.
Und Nahost.
Nahost, ganz genau. Also wie stellt sich dann Kanzler auf und wie wird das möglicherweise dann auch im Wahlkampf eine Rolle spielen?
Ja, das ist ein Bundeskanzler, der an sich mit einer innenpolitischen Agenda gestartet ist. Das war das Ziel, ein Reformkanzler, jemand zu sein, der dieses Land tatkräftig modernisiert, Reformstau abbaut, Bürokratie abbaut und das mit dem Thema sozialer Gerechtigkeit, Respekt, wie er in seinem letzten Bundestagswahlkampf gesagt hat, verbindet. Und dann wird er, kaum ist er im Amt, in diese aufgewühlte Weltlage hineingeworfen und wird zum Kanzler, der Dinge tun muss, auf die diese Koalition eigentlich gar nicht vorbereitet war. 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr, Militärunterstützung für die Ukraine und so weiter. Dafür fand ich es auch erstaunlich, in welchem Maß er jetzt zurückgeht in antizipierend diesen nächsten Wahlkampf auf den innenpolitischen Kanzler. Anders als, würde ich sagen, in meiner Erinnerung Merkel, die das eigentlich immer geliebt hat, sozusagen die innenpolitischen Themen mit der Weltlage zu verknüpfen, die in ihren Textbausteinen sozusagen immer das drin hat, die Welt verändert sich außen herum. Ich nehme das wahr als Bundeskanzlerin, darauf müssen wir reagieren. Das ist was, das kommt bei ihm eigentlich kaum vor. Also es gibt bei Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen, haben wir das erlebt, sozusagen diese Flucht auf die große Weltbühne, raus aus dem Nitty-Gritty innenpolitischen und sozusagen Glanz sich von der Weltbühne abholen. Und das habe ich bei ihm heute gar nicht gesehen und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich auch nicht sein Ding. Er geht ganz gezielt in diese innenpolitischen Themenlagen und gesellschaftlichen Stimmungen, die er wahrnimmt.
Vielleicht aber auch, weil im Moment nicht so sehr die Zeit ist, auf der Weltbühne zu glänzen. Also Nahost ist ein Thema, wo er sich sehr diplomatisch zum Teil von der Antwort der Frage gedrückt hat.
Ja.
USA ist ein Thema, wo er sehr diplomatisch geantwortet hat. Man weiß nicht, wer Präsident werden wird. Und
ja auch,
genau, ein Bundeskanzler sollte im Moment nicht sagen, wie Herr Heil das bei uns kürzlich im Interview gesagt hat, also ich bin ja für. Also insofern ist das auch gerade nicht so einfach, mit Außenpolitik zu glänzen auf der Weltbühne.
Wobei er bemerkenswerterweise, fand ich jetzt, in Sachen Trump ja sehr zurückhaltend war. Also ich fand, es schimmerte schon sehr deutlich durch, wo seine Sympathien sind, die da auch mit Harris ja sehr klar positioniert. Und dann kam mir nochmal die Nachfrage nach Trump, wie er es denn damit hält, warum er ihn nicht persönlich angerufen hat nach dem Attentat, auch Attentatsversuch. Und ich finde, da hat er auch schon ziemlich rumgedruckst und hat sich da so rausgewunden.
Er redet mit Regierungschefs.
Genau.
Und ja, ja. Nicht mit Kandidaten. Okay, ich würde sagen, da schließen wir den Kreis. Denn ich kriege auch das Signal, dass die nächste Leitung schon geschaltet ist. Hier geht es nämlich gleich weiter mit dem nächsten Podcast. Wir machen jetzt Schluss mit dem Politik-Podcast. Für mich geht es jetzt weiter mit dem Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Und ich glaube, die Steffi Rode ist jetzt schon mit dabei, oder? Hört zu, Steffi?
Genau, ich bin schon in der Leitung. Hi, hi.
Wir machen gleich weiter, aber wir können jetzt sagen, worum es geht. Also wir sprechen jetzt auch nochmal über die Pressekonferenz des Bundeskanzlers und ich sage natürlich, das Allerinteressanteste, was ich da beobachtet habe, das habe ich jetzt hier gar nicht gesagt. Das gibt es im Podcast Der Tag. Und dann hast du aber noch ein anderes Thema dabei.
Ja, ja, so ist es hier.
Genau. Erzähl mal, was es noch gibt bei dir.
Die Perlen wieder nur für uns aufgehoben.
Absolut.
Hast.
Vielen, erzähl, vielen was gibt es noch in Der Tag gleich?
Wir sprechen über das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg und der Publizist Erin Güvelcin, der erklärt mal, warum die Politik aus seiner Sicht zu lange viel zu kooperativ war und sich jetzt das Mindset eigentlich erst mit dem 7. Oktober so richtig geändert hat, als man gesehen hat, was für Straßenaktionen dieser Verein da macht. Also gucken wir uns auf jeden Fall an. Und jetzt, Stefan, fangen wir an, ne?
Jetzt fangen wir an, nicht ohne, dass ich vorher gesagt habe, das war der Politik-Podcast 379. Vielen Dank an Ralf Seidler in der Technik, an unseren Redakteur Moritz Metz. Und wie immer, wir freuen uns wirklich über Mails, über Nachrichten, lesen alles, finden das immer sehr interessant, was ihr uns mitzuteilen habt, welche Anregungen ihr uns gibt, an politikpodcast@deutschlandfunk.de als E-Mail oder als Signal und Sprachnachricht an 0160 9130 7007. Das war's für heute. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Und weiter geht's mit Steffi.